Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Kapstadt. Das staatliche Rote Skür Krankenhaus im Zentrum der südafrikanischen Metropole. Im Gebäude für innere Medizin wimmelt es von Menschen. Patienten und Angehörige stehen in den Fluren und Wartezimmern. Krankenschwestern und Ärzte hasten von einem Zimmer zum nächsten. Im obersten Stockwerk im Diabeteszentrum hat Professor Joel Dave das Sagen. Jung, drahtig, Sportuhr am Arm. Schon 15% der Erwachsenen in Südafrika seien Diabetiker, sagt Dave. Zwei Drittel mehr als in Deutschland. Und die meisten lebten mehr schlecht als recht mit ihrer Krankheit.
In our country and the patients we see here at Groote Schuur Hospital, there is great food insecurity. There are many people.
In Südafrika und gerade auch bei unseren Patienten hier im Krankenhaus erleben wir tagtäglich dramatische Ernährungsunsicherheit. So viele Leute wissen nicht, ob sie heute etwas zu essen bekommen und wenn, was. Das macht das Spritzen von Insulin zu einem Wabonspiel. Etliche Diabetiker spritzen deshalb gar kein oder zu wenig Insulin. Und viele leben zudem in informellen Siedlungen, wo sie ihr Insulin nicht kühl halten können. Ja, ein Leben als Diabetiker ist sehr, sehr schwierig in Südafrika.
Living with diabetes in South Africa.
Die schleichende Pandemie. Wie Diabetes arme Gesellschaften bedroht. Von Thomas Kruchem.
Diabetes, die Zuckerkrankheit, verläuft chronisch. Die Bauchspeicheldrüse produziert zu wenig oder gar kein Insulin, das im Blut Zucker abbaut. Mögliche Folgen sind Nierenleiden, Nerven- und Gefäßschäden, Blindheit. Ein Diabetes des sogenannten Typs 2, an dem 90% der Diabetiker leiden, ist fast immer Folge von falscher Ernährung und Übergewicht.
Der seltenere Typ 1, eine Autoimmunerkrankung, wird meist im Kindesalter diagnostiziert. Fast 600 Millionen Diabetiker gibt es inzwischen weltweit. 2050 werden es 1,3 Milliarden sein, schätzt die International Diabetes Federation. Eine schleichende Pandemie in Europa und den USA, zunehmend aber auch in arabischen Ländern, Südasien und, mit dem größten Wachstum, in Afrika.
Behandelt werden leicht erkrankte Typ-2-Diabetiker vor allem mit dem kostengünstigen Wirkstoff Metformin. Schwere Erkrankte und Typ-1-Diabetiker brauchen biotechnisch hergestelltes Insulin. Dieses Präparat sowie die nötigen Spritz- und Blutzuckermessutensilien sind jedoch teuer. Zu teuer für die weltweit am meisten Betroffenen, Menschen in Armut. Sie erkranken besonders häufig an Diabetes.
Die Gründe liegen auf der Hand, erklärt der Hamburger Diabetesarzt Andreas Klinge. Sehr viele arme Menschen ernähren sich falsch. Sie treiben eher selten Sport und leiden häufig unter Stress.
Aus Europa, sogar hier aus dem eigenen Land in Deutschland, wissen wir, dass die Prävalenz von Typ-2-Diabetes mit Armut, mit Arbeitslosigkeit, mit schlechten sozialen Verhältnissen, dass in diesen Gruppen von unserer Bevölkerung die Prävalenz vom Diabetes höher ist.
Im südafrikanischen Kapstadt, im Diabeteszentrum des Rote Skür Krankenhauses, schüttelt Professor Joel Dave besorgt den Kopf.
In Afrika ernähren sich die meisten Menschen fast ausschließlich von Kohlenhydraten. In Südafrika von Mais, in etlichen anderen Ländern von Maniok. Seit einiger Zeit Fast Food. Die Restaurants von Kentucky Fried Chicken, Steers oder McDonald's werden geradezu überrannt. Und auch sonst entwickeln die Menschen einen im negativen Sinn urbanen Lebensstil. Weil es auf der Straße gefährlich ist, bleiben sie zu Hause. Sie bewegen sich weit weniger als früher. Sie laufen nicht mehr zur Arbeit, sondern setzen sich in einen Taxibus, der sie vor ihrem Arbeitsplatz absetzt. Kurz, die meisten Menschen bei uns führen heute ein höchst ungesundes Leben.
In Khayelitsha, einem der zahlreichen Armenviertel rund um Kapstadt, ist das nicht zu übersehen.
Zwanzig Frauen sitzen in einer Seniorentagesstätte im Kreis und singen. Sie haben eben zu Mittag gegessen. Maisbrei, fettige Wurst, Chips, Cola. Ungesundes Junkfood, das aber im Pick-and-Pay-Laden gegenüber weit billiger ist als Kartoffeln, Gemüse, Obst oder Milchprodukte. Und für Gemüsegärten ist kein Platz inmitten der dicht an dicht stehenden Mietskasernen, Wellblech- und Betonhütten.
Leider hätten die Menschen in den Townships, den Armenvierteln, weder das Geld noch das Wissen, gesund zu leben, meint Diabetologe Joel Dave. Mehr als 2/3 der Frauen in Südafrika sowie 1/3 der Männer und Schulkinder seien inzwischen übergewichtig.
Vor allem in den Straßen der Townships spielen viele übergewichtige Kinder, denen beim Toben schnell der Atem ausgeht. Oft wissen sie und ihre Eltern nicht, ob sie heute etwas zu essen bekommen. Und sie sehen sich Tag ein, Tag aus bedroht von Gewalt, daheim wie auf der Straße.
Angst vor Hunger und Gewalt erzeugt Stress, der das diabetesbegünstigende Hormon Cortisol freisetzt. Und so sind viele fehlernährte und gestresste Südafrikaner schon mit 40 Jahren Diabetiker. An Diabeteskomplikationen sterben inzwischen mehr Menschen als an HIV, Tuberkulose und Malaria zusammen. Bei Frauen ist die Zuckerkrankheit häufigste Todesursache. Dies auch deshalb, weil die Erkrankung, wenn überhaupt, spät festgestellt wird.
In Gesundheitsstationen wird nur bei offensichtlich chronisch kranken Menschen der Blutzucker gemessen. Auch deshalb sei die Krankheit bei rund der Hälfte der rund 5 Millionen Diabetiker Südafrikas nie diagnostiziert worden, schätzen Experten. Andererseits hat jeder Südafrikaner ein Recht auf kostenlose staatliche Gesundheitsversorgung. Und die Versorgung einmal diagnostizierter Diabetiker sei gar nicht schlecht, meint Professor Joel Dave.
People across the country have access to Metformin.
In Südafrika haben grundsätzlich alle Diabetespatienten Zugang zu Metformin und mehreren Insulinpräparaten. Insulinpflichtige Patienten bekommen zudem Blutzuckermessgeräte und Teststreifen. Für alle, die von Sozialleistungen abhängig sind, ist das umsonst. Die Eigenbeteiligung steigt mit dem Einkommen. Inwieweit allerdings Medikamente, Geräte und Verbrauchsmaterialien tatsächlich verfügbar sind, hängt von der Gesundheitsverwaltung der jeweiligen Provinz ab. Hier in der Westkap-Provinz arbeitet sie recht effizient und die Patienten bekommen, was sie brauchen.
You know, what is determined above reaches the people.
In der Gesundheitsstation des Armenviertels Hanover Park in Kapstadt, 10 Minuten entfernt vom Zentrum, scheint die Diabetesbehandlung tatsächlich zu funktionieren. Patienten mit Termin werden hier pünktlich aufgerufen. Über 3000 Diabetiker holen einmal im Monat ihre Medikamente ab. Die 58-jährige Shamima Keuler zeigt zufrieden lächelnd einen Karton, den sie heute bekommen hat. Darin sind Spritzen, Tabletten und Teststreifen. Insulinfläschchen, Medikamente gegen Bluthochdruck und erhöhte Cholesterinwerte.
Das ist mein Insulin, das ist der Rydeck, mein Blood Tablet and that.
Ganz anders ist die Situation in Strandfontein, einer öden Siedlung aus Betonhütten, 20 Kilometer südlich von Kapstadt. In der Halle eines kleinen Unternehmens treffen sich regelmäßig einige Frauen. Angeleitet von Veronica Wemba, einer pensionierten Krankenschwester, kümmern sie sich um mehrere hundert Diabetiker. Um zuckerkranke Menschen, die sonst keine Hilfe bekommen. Viele Familien in Strandfontein lebten von 200 Euro Sozialleistungen im Monat, erzählt Wemba. Viele hätten nur unregelmäßig etwas zu essen. Es gebe keine Gesundheitsstation in der Siedlung mit ihren 20.000 Einwohnern, sagt sie.
Im Nachbarort Mitchell's Plain gebe es zwar eine Station, die habe aber viel zu wenig Medikamente sowie zu wenig Lanzetten und Teststreifen, die insulinpflichtige Patienten brauchen, um zumindest einmal täglich ihren Blutzucker zu messen.
Ich habe sämtliche Diabetesambulanzen der Umgebung abgeklappert. Lotus River, Grassy Park, Mitchell's Plain. Bitte gebt uns Lanzetten und Teststreifen. Wir brauchen sie dringend. Aber überall hieß es nein. Man habe nur so viel Material, wie man selbst brauche und ohne guten Grund könne man nichts nachbestellen. Kurz, überall weigert man sich, uns zu helfen.
Und so dosieren etliche Diabetiker in Strandfontein ihr Insulin immer wieder falsch, was lebensgefährlich sein kann. Unterzucker, Hypoglykämie, durch zu viel Insulin führt zu Zittern, Schweißausbrüchen, Kopfschmerzen und Verwirrung. Überzucker, Hyperglykämie, erzeugt starken Durst, Harndrang und im Extremfall Ketoazidose, eine Übersäuerung des Bluts. Vor wenigen Wochen erfuhr Veronica Wemba vom Tod einer Diabetikerin, den man leicht hätte verhindern können.
I didn't see this lady in the club for a long time.
Die Frau war schon längere Zeit nicht mehr zu unseren Versammlungen gekommen. Als ich dann ihre Familie anrief, sagte man mir, sie sei gestorben an einem hypoglykämischen Schock. Den hatte niemand erkannt. Dieser tragische Vorfall hat mir einmal mehr vor Augen geführt, dass nicht nur unsere Mitglieder und deren Partner wissen müssen, wie man mit Über- und Unterzucker umgeht, sondern die ganze Familie.
Fehlendes Wissen der Patienten und ihrer Angehörigen ist das vielleicht größte Problem der Diabetesbehandlung in Südafrika. Die Ärzte im öffentlichen Gesundheitswesen haben wenig Zeit. Gespräche mit Patienten dauern meist nur 5 Minuten. Echte Aufklärung über den komplexen Umgang mit Diabetes sei da kaum möglich, meint Patrick Ngasa-Pioti.
Der aus Kamerun stammende Spezialist für öffentliche Gesundheit leitet die Diabetesforschung an der Universität Pretoria. Viele Patienten, sagt er, verstünden die mit Diabetes verbundenen Gefahren nicht. Sie nehmen zum Beispiel die in leichteren Fällen verordneten Metformin-Tabletten nicht regelmäßig, worauf das Personal in den Gesundheitsstationen oft unprofessionell reagiere.
Insulin sometimes is used as a threat to patients.
Bisweilen bedroht das Personal Patienten mit dem Hinweis, dass sie bald Insulin spritzen müssen. Nimmst du deine Tabletten nicht regelmäßig, müssen wir dich leider auf Insulin umstellen. Insulinpflichtig zu sein, erleben solche Patienten als Folge eigenen Versagens. Und vielen macht das schwer zu schaffen. Hinzu kommen bizarre Mythen vielerorts in Südafrika. Insulinpflichtig zu sein sei ein Todesurteil, glauben viele Leute. In 1 oder 2 Wochen werde der Betreffende sterben.
In a week or two, that person will lose their lives.
Unzureichendes Wissen, unzureichendes Selbstmanagement und unzureichende Behandlung von immer mehr Zuckerkranken. In Südafrika habe das eine gewaltige Lawine von Diabeteskomplikationen ausgelöst, erklärt Patrick Ngasa-Pioti. Eine Lawine, die Südafrikas Gesundheitswesen völlig überfordert. Um alle Diabetiker zu behandeln, müsste die Regierung rund 1,2 Milliarden Euro jährlich ausgeben, schätzt Pioti.
Tatsächlich gibt die Regierung 150 Millionen Euro jährlich aus. Gerade mal ein Achtel der eigentlich nötigen Summe. Und die Hälfte davon fließt mittlerweile in die Behandlung vermeidbarer Komplikationen, wie Nerven-, Gefäß- und Nierenschäden sowie Blindheit.
Recent studies is now showing that cardiovascular diseases.
Neue Studien zeigen, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes mittlerweile die Hauptursache dafür sind, dass Menschen in Südafrika ins Krankenhaus kommen. Und unsere Spezialisten für solche Erkrankungen sind zunehmend überlastet. Chirurgen müssen immer häufiger Amputationen vornehmen. Es häufen sich Fälle von diabetesbedingter Ketoazidose, Koma und Nierenversagen.
Ngasa-Pioti befürchtet für die nächsten Jahre einen Kollaps der Behandlung von Diabeteskomplikationen in Südafrika. Qualifiziertes medizinisches Personal wandere aus. Das öffentliche Gesundheitswesen, das auch noch 7 Millionen HIV-Infizierte betreut, schrumpfe. Vor dem Hintergrund grassierender Korruption und drohendem Staatsbankrott.
In anderen Ländern Afrikas ist die Situation nicht besser. Die Zahl der Diabetesfälle ist dort zwar bis heute relativ niedrig, sie wächst aber weltweit am stärksten. Die Zahl der Zuckerkranken in Afrika werde sich bis 2040 verdoppeln, schätzt die International Diabetes Foundation.
Das westafrikanische Mali zum Beispiel ist ein extrem dünn besiedeltes, bitterarmes und von bewaffneten Konflikten zerrissenes Land. Gesundheitsstationen gibt es fast nur in Städten. Dörfer wie Kai im äußersten Südwesten erreicht man nur über schwer passierbare Erdstraßen. Dörfer, wo die Menschen ihr Privatleben hinter hohen Lehmmauern verstecken, mit Besuchern aber gern auch feiern.
In Mali leitet der französische Arzt Stéphane Besançon die Hilfsorganisation Santé Diabète. Nur jeder dritte Diabetiker in Mali werde diagnostiziert, berichtet Besançon. Seine Organisation versucht in Zusammenarbeit mit der Regierung aufzuklären über gesunde Ernährung, körperliche Bewegung und Symptome von Diabetes. Vor allem aber betreut die Organisation Kinder mit der Autoimmunerkrankung Typ 1 Diabetes.
Manche Leute wundern sich darüber, dass es in Afrika nur wenige Kinder mit Diabetes Typ 1 gibt. Und tatsächlich fanden wir vor 15 Jahren in Mali gerade 7 Kinder mit dieser Erkrankung. Heute sind es 1.500. Und warum? Weil wir inzwischen in ganz Mali Kinder, die am Typ 1 leiden, mit Insulin versorgen. Nur deshalb überleben solche Kinder jetzt. So wie in Tansania und Guinea, wo es ähnliche Programme gibt. Auch in diesen Ländern wusste man zuvor nur von 5, 10 oder 15 Kindern mit einem Typ-1-Diabetes.
Im malischen Dorf Kai spielen Kinder mit Typ-1-Diabetes sogar noch Fußball. Möglich ist das, weil sie kostenlos von einer der 30 Diabetesstationen von Santé Diabète versorgt werden. Das ermöglicht ihnen ein Leben ohne Komplikationen.
Das nötige Insulin erhält Stéphane Besançon von der Nichtregierungsorganisation Life for a Child, die es wiederum, so Besançon, kostenlos von der Pharmaindustrie erhält.
Im Rahmen von Life for a Child versorgen wir Typ-1-Diabetiker mit Insulin, Teststreifen und Blutzuckermessgeräten. Und wir messen zweimal im Jahr ihren Langzeitzucker. Diese medizinische Versorgung erhalten die Patienten allerdings nur bis zu ihrem 30. Geburtstag.
After 13, the program is over.
Patienten über 30 müssten für die Medikamente 20% eines durchschnittlichen Familieneinkommens aufbringen, sagt Besançon. Außerdem sei das Life for a Child Spendenprogramm der Konzerne oft auf wenige Jahre begrenzt. Typ-1-Diabetiker aber brauchten ihr Leben lang Insulin.
Noch schwieriger wird es für die rund 300.000 Diabetiker in Mali, wenn Komplikationen auftreten, die behandelt werden müssen, etwa ein lebensgefährlicher Überzucker, eine Ketoazidose. Die meisten Menschen in Mali haben keine Krankenversicherung. Sie werden in den Krankenhäusern nur gegen Barzahlung behandelt.
If someone can pay for you,
wenn jemand für Sie das Insulin und die Behandlung der Ketoazidose bezahlt, werden Sie vielleicht überleben. Haben Sie aber kein Geld und niemand zahlt für Sie, werden Sie mit einer 70%igen Wahrscheinlichkeit sterben.
Und wenn diabetesbedingt der Fuß amputiert werden muss?
Dann werden Sie, wenn niemand für Sie zahlt, auch nicht operiert.
It's an out-of-pocket patient system, so if you have no money, it's a big problem.
Nicht nur in Afrika, sondern weltweit hat sich Diabetes zu einer schleichenden Pandemie entwickelt. Vor allem in den armen Ländern nimmt die Zahl der Diabetesfälle rasant zu, überfordern Behandlung und Versorgung der Patienten die staatlichen Gesundheitssysteme. Zum Beispiel in Haiti, dem ärmsten Land der westlichen Hemisphäre.
Fahrt durch das Armenviertel Cité Soleil in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince. Der Fahrer spielt auf dem Smartphone die Hymne der sogenannten Sonnenstadt. Einer Stadt aus rostigen Blechverschlägen, in denen 400.000 Menschen hausen. Kinder durchstöbern Müllhalden, Frauen waschen in Abwasserkanälen und kriminelle Gangs blockieren Straßen mit brennenden Reifen.
Das Land sei schwer geschunden von Kriminalität, Gewalt und Armut, sagt die Diabetologin Nancy Larko.
We had a phenomenal kidnapping situation.
Wir haben sehr viele Kidnappings hier und überall sind kriminelle Banden aktiv. Sie können sich vorstellen, wie das die Menschen stresst und bei ihnen das Stresshormon Cortisol freisetzt, was enorm zur Entwicklung einer Diabetes beiträgt. Auch nach dem Erdbeben 2010 haben wir eine massive Erhöhung des Cortisolspiegels bei unseren Patienten festgestellt. Und dem Erdbebenstress folgten posttraumatische Stresssymptome.
it was replaced by what they call the post-traumatic syndromes.
Und zum Stresshormon Cortisol gesellt sich die Ernährung der Haitianer. Reis und Nudeln, gesotten in Öl, süße Erfrischungsgetränke. Diabetes wird meist bei noch jungen Menschen entdeckt. Wie viele Menschen genau an Diabetes erkrankt sind, lasse sich kaum einschätzen, weil nur eine kleine Minderheit eine Diagnose erhalte, sagt die Ärztin Nancy Larko.
Die Menschen verdrängten die Krankheit, für deren Behandlung sie, wie in Mali, sofort und bar bezahlen müssen. Ins Krankenhaus gingen sie allenfalls dann, wenn sie bereits an schweren Nieren, Nerven, Gefäß- und Augenschäden leiden, sagt Nancy Larko.
In their mind, you know, and with the culture, mostly they put it on a mystical reason.
In ihrer von Aberglauben geprägten Kultur finden sie immer einen mystischen Grund dafür, dass sie erkrankt sind. Und wenn niemand sie behandelt, akzeptieren die meisten das als Schicksal, bekommen Komplikationen und sterben.
And they develop complications and then unfortunately they die.
Manche Diabetiker im Endstadium riefen auch einen Voodoo-Priester, berichtet Nancy Larko. Und der erzähle ihnen, dass der Fluch einer bösen Nachbarin sie krank gemacht habe. Was die meisten auch glauben. Die leidenschaftliche Religiosität der Haitianer ist überall spür- und hörbar.
Nancy Larko leitet die Haitianische Stiftung für Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Stiftung versucht, mit Radiospots aufzuklären. Sie betreibt einige Gesundheitsstationen für Diabetiker, doch nur Kinder mit Typ-1-Diabetes können dort kostenlos behandelt werden. Finanziert durch Spenden der Pharmaindustrie. Doch es gibt noch andere Probleme.
A young girl, 9 years old.
Ein 9-jähriges Mädchen draußen in der Provinz konnten wir nicht mit Insulin versorgen, weil die Straßen blockiert waren. Die Mutter hat deshalb Insulin bei einem Händler gekauft. Als wir wenig später in die Region kamen, fanden wir das Mädchen bewusstlos im Krankenhaus und die Mutter hat gesagt, sie habe doch die richtige Menge Insulin gespritzt. Wir haben das Kind gerade noch so aus dem Koma geholt. Und als wir uns das von der Mutter gekaufte Insulin ansahen, haben wir festgestellt, dass es gefälscht war.
Diabetes. Eine schleichende Pandemie, die arme Länder zunehmend überwältigt. Aber auch in wohlhabenden Industrieländern ist die Krankheit weiter auf dem Vormarsch, weil sich auch dort die Menschen falsch ernähren und zu wenig bewegen. Mindestens 9% der erwachsenen Deutschen seien Diabetiker, schätzt die International Diabetes Foundation, umgerechnet 7 Millionen Menschen. 2011 starben 43.000 Deutsche an den Folgen von Diabetes, 2021 schon über 150.000. Die jährlichen Kosten für das deutsche Gesundheitswesen beziffert das Robert-Koch-Institut auf fast 8 Milliarden Euro jährlich. Die Kosten für die Volkswirtschaft liegen um ein Vielfaches höher.
Experten fordern schon seit langem mehr Prävention, eine bessere Kennzeichnung gesundheitsschädlicher Lebensmittel, gesünderes Essen in Kantinen, Schul- und Universitätsmensen, mehr Aufklärung über gesunde Ernährung und die Ursachen von Diabetes.
Die Behandlung der Krankheit und ihrer Folgen zahlen in Deutschland die Krankenkassen. Ganz anders ist die Situation in den USA. Über 30 Millionen Zuckerkranke leben dort. Rund 8,5 Millionen brauchen regelmäßig Insulin und wissen oft nicht, wie sie es bezahlen sollen. Für 1,5 Millionen Typ-1-Diabetiker sei das eine Überlebensfrage, sagt Shaina Kasper, Sprecherin der Patienteninitiative T1 International in Washington.
If I go without insulin for just a couple of hours,
spritze ich mir 2 Stunden kein Insulin, spüre ich, wie mein Blutzucker in die Höhe schießt. Ich bekomme brennenden Durst und muss dauernd Wasser lassen. Die Welt verschwimmt vor meinen Augen, mir wird schlecht. Ich habe das Gefühl, dass sich mein Blut in Säure verwandelt. Das ist die Realität einer Ketoazidose, die dich binnen weniger Stunden umbringen kann. Insulin ist für viele von uns Diabetikern deshalb so wichtig wie Sauerstoff. Ohne Insulin überleben wir nicht lange.
Critical as oxygen for patients with diabetes, we really cannot survive very long without it.
Insulinpräparate gibt es heute in den USA wie bei uns in verwirrender Vielfalt. Seit 40 Jahren wird synthetisches Humaninsulin produziert, identisch mit dem Insulin der menschlichen Bauchspeicheldrüse. Es gibt sogenannte Insulin-Analoga, künstliche Abwandlungen des Insulins in schnell- und langwirkender Form, in Fläschchen und Dosierspritzen, sogenannten Pens. Das Problem: In den USA werden für all diese Produkte astronomisch hohe Preise verlangt.
I use several different insulins and different insulin pens for short-acting insulin and long-acting insulin.
Ich benutze mehrere Insulinpräparate, schnelle und langwirkende, in Fläschchen und Pens. Dafür zahle ich $130 im Monat. Den Rest übernimmt meine Versicherung, die mich aber zusätzlich fast $1,000 pro Monat kostet. Insgesamt kostet mich mein Diabetes $7,000 im Jahr, inklusive aller Tests, Arzttermine, Blutabnahmen und so weiter.
Between all of the insulin and testing supplies and doctor's appointments and blood work and everything else.
Drei Konzerne, Eli Lilly, Sanofi und Novo Nordisk, kontrollieren seit Jahrzehnten 90% des Insulin-Weltmarktes. In den USA nutzen sie das gnadenlos aus, um hohe Preise durchzusetzen. Generika, also Nachahmerprodukte anderer Firmen, gibt es kaum. Die gentechnische Produktion von Insulin ist extrem aufwendig und lohnt sich nur in großen Mengen.
Kleine Newcomer hätten deshalb kaum eine Chance, sich gegen die Platzhirsche durchzusetzen. Und auch für andere Pharmakonzerne ist der Einstieg in die Insulinproduktion offenbar zu riskant. Die Folge: Die Insulinpreise haben sich in den USA, wo es keine Preiskontrollen gibt, seit der Jahrtausendwende vervielfacht. Sie lagen zuletzt im Schnitt rund 10-mal so hoch wie in der EU.
In Deutschland gelingt es den Krankenkassen dank ihrer Marktmacht, relativ günstige Insulinpreise mit den Konzernen auszuhandeln. In den USA dagegen verhandeln die zahlreichen öffentlichen und privaten Krankenversicherungen einzeln mit den Pharmakonzernen und schneiden dabei schlecht ab. In den Verhandlungen werden die Preise der Medikamente und der Eigenanteil festgelegt, den die Versicherten selbst zahlen müssen. Wer nicht krankenversichert ist, und das sind in den USA Schätzungen zufolge über 30 Millionen Menschen, muss die Präparate selbst bezahlen. Nur für Insulin können das $500 im Monat sein, sagt Jaina Kasper.
Einer von vier Diabetespatienten in den USA hat wegen der hohen Preise Insulin schon rationiert. Verantwortlich dafür sind jene drei Pharmaunternehmen, die den Insulinmarkt beherrschen: Eli Lilly, Novo Nordisk und Sanofi. Sie haben die Insulinpreise seit den 1990er Jahren um 1200% erhöht. Wir wissen, dass die Produktion pro Fläschchen der am meisten gebrauchten Insulinanaloga nur wenige Dollar kostet. Und trotzdem verkaufen die Apotheken ein solches Fläschchen für mehr als $300.
Over $300 a vial for some insulins at the pharmacy counter today.
Seit vielen Jahren, berichtet Shana Kasper, debattiere der US-Kongress über einen Preisdeckel für Insulin. Aber erst 2022 gab es ein erstes Ergebnis. Die Insulinzuzahlung wurde gesetzlich auf $35 im Monat begrenzt. Allerdings nur für staatlich versicherte Rentner.
Die Pharmakonzerne zeigten sich dennoch alarmiert. Sie fürchteten weitere gesetzliche Preisdeckel und senkten freiwillig die Preise für einige Insulinpräparate. Eli Lilly zum Beispiel präsentierte sich so den Patienten als Wohltäter.
Everyone who needs insulin should be able to get it, right?
Einen unkomplizierten Zugang zu Insulin für alle, die es brauchen. Das verspricht der Pharmakonzern Eli Lilly in diesem Werbespot.
Lilly Insulin. $35 or less a month. Plain and simple.
Das klinge gut, sei aber ein leeres Versprechen, meint Shana Kasper.
These are voluntary price reductions from the insulin manufacturers.
Hier handelt es sich um freiwillige Preissenkungen der Hersteller. Und kommen die in meiner Apotheke nicht an, muss ich das akzeptieren. Um sicherzustellen, dass sich tatsächlich alle Diabetiker Insulin leisten können, fordern wir einen umfassenden gesetzlichen Preisdeckel für Insulinpräparate.
Auch dem deutschen Diabetologen Andreas Klinge, der in Hamburg eine Praxis betreibt, ist die Preispolitik der Insulinkonzerne ein Dorn im Auge. Klinge, Mitglied der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, kritisiert, dass die Konzerne weltweit für Insulinanaloga weit höhere Preise verlangen als für Humaninsulin, bei vergleichbaren Produktionskosten und einem medizinisch eher geringen Mehrwert.
Es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis dafür, dass Komplikationen durch den Diabetes weniger sind unter der Verwendung von Insulinanaloga im Vergleich zu Humaninsulinen. Der ganz entscheidende Unterschied in der Verwendung von Humaninsulinen oder Insulinanaloga betrifft Fragen der Lebensqualität, also zum Beispiel die Frage, ich möchte jetzt etwas essen und muss Insulin vorher spritzen, ob ich einen Abstand halten muss zwischen dem Spritzen und dem Essen.
Ende Mai 2023 hat der Sanofi-Konzern seine Produktion von Humaninsulin eingestellt. Experten fürchten nun, dass die beiden anderen Konzerne nachziehen und kein Humaninsulin mehr produzieren werden, sondern nur noch die teureren Analoga-Präparate. Bitten von DLF Kultur um Stellungnahme haben Sanofi und Novo Nordisk nicht beantwortet. Eli Lilly weist auf die Preissenkungen in den USA und seine Beteiligung am Life for a Child-Programm hin.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die grundsätzliche Frage, warum lassen es die Staaten dieser Welt bis heute zu, dass ausschließlich private Unternehmen lebenswichtige Medikamente entwickeln und zu Preisen anbieten, die viele nicht bezahlen können? 4,5 Milliarden Menschen, mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung, haben bis heute keinen vollen Zugang zu überlebenswichtigen Medikamenten wie Insulin. Dies, obwohl seit fast 60 Jahren der UN-Sozialpakt gilt, den 171 Staaten ratifiziert haben. Nach diesem rechtsverbindlichen Abkommen hat jeder Mensch das Recht auf, Zitat,
das jeweils höchste erreichbare Maß an körperlicher und geistiger Gesundheit.
Zahlreiche Wissenschaftler, Ärzte und Politiker fordern seit Jahrzehnten, dass Entwicklung und Produktion lebenswichtiger Medikamente eine zentrale Aufgabe staatlicher Daseinsfürsorge sein müssen. Ein US-Bundesstaat geht nun voran.
California is going to make its own insulin. Nothing epitomizes market failures more than the cost of insulin.
Am 7. Juli 2022 verkündete der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom, der US-Bundesstaat werde wichtige Insulinpräparate künftig in eigener Regie produzieren. Und er werde sie zu Preisen anbieten, die um bis zu 90% unter denen der Industrie liegen. Inzwischen hat Kalifornien Lieferverträge mit mehreren Produzenten pharmazeutischer Generika abgeschlossen. Voraussichtlich ab Mitte 2024 werden diese Unternehmen im staatlichen Auftrag Insulinmedikamente produzieren.
Die schleichende Pandemie, wie Diabetes arme Gesellschaften bedroht, von Thomas Kruchem. Es sprachen Robert Frank und Monika Oschek. Ton Jan Fraune, Regie Friederike Wigger, Redaktion Gerhard Schröder. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.